vom Troste der Trauernden. Hebe dein Haupt, du, der du trauerst um einen Menschen, der deinem Herzen teuer war und ist, und den du begraben musstest. Du Mutter, die ihr Kind verlor, du Vater, dem der Sohn entrissen wurde, als er dir schon Freund geworden war, du, der des Vaters, der seiner Mutter Sarg auch das Totenfeld geleiten musste. Wohl dir, wenn jene Lehren, die man einst als Kind dir gab, dir solchen Glauben schufen, dass er auch heute noch dich halten kann. Man sagte dir, die Seele gehe ein zu Gott in ihre Herrlichkeit, und selbst der Erde Leib erfahre einstens seine Auferstehung. Wenn du solches glaubst, wie kann ich dich dann in trostloser Trauer sehen? Ich fühle mit dir und weiß, was du verloren hast für dieses Erdenlebens Dauer. Du hast wahrhaftig Grund zu klagen, und ich weiß um deinen wehen Schmerz. Aber siehe, nach deines Glaubens Lehre ist doch der Sieg des Todes dahin. Es ist doch nur kurze Trennung, die du beweinst, und wenn du wahrhaft in deinem Glauben stehst, dann wirst du zugleich in innerer Freude beben bei der Vorstellung, dass dein Geliebtes nun von allem Erdenleid befreit in seliger Verklärung bei den Seligen lebt. Wohl dir, wenn du wirklich so glaubst und nichts dich an deinem Glauben jemals irre werden lassen könnte. Gib dem Schmerz, was des Schmerzes ist, und beweine immerhin, was du für deines Lebens weitere Dauer hier auf dieser Erde nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen kannst. Du hast Grund zu weinen, da du hier zurückbleiben musst, und nirgends mehr findest du während dieses Erdenlebens, was du liebst. Aber wenn einst auch für dich dein letzter Tag gekommen ist, dann, sagt dir dein Glaube, wirst du wiedersehen, was du verloren hattest für eine gewisse Zeit, und dann wird der Freude kein Ende sein. Wohl dir, wenn du noch solches glaubst. Deine Tränen werden in Bälde versiegen, und du wirst allen Trost in deinem Glauben finden. Ich fand aber viele, die davor gaben, solchen Glaubens zu sein und doch sich in ihrer Trauer nicht zu fassen wussten. Ich fand viele, die mit den Lippen glaubten und im Herzen fühlten, daß sie solchen Glauben logen, weil es einmal das Herkommen wollte, daß man zu diesem Glauben sich äußerlich bekenne. Über viele aber fand ich, die längst kein Hehl daraus machten, daß solcher Glaube ihnen nichts weiter mehr sei als eine fromme Mär. Unter diesen fand ich die meisten, die Trostkraft in sich selber von Nöten hatten und die auch Trost in sich zu finden wußten, wenn man ihnen die rechten Wege wies. Einmal sagte mir einer: Ja, warum lehrt man uns nur diese Dinge, die in sich die Wahrheit bergen, wie man die Kindermärchen lehrt, so daß sie uns verloren gehen müssen, wenn wir der Zeit entwachsen sind, die uns an Märchen glauben ließ? Ihm wußte ich zu sagen: Ereifre dich nicht gegen jene, die dich einst lehrten, wie sie eben zu lehren wußten, sondern sorge du selbst, daß du anderes zu lehren weißt. Wahrlich, die alten Glaubenslehren können guten Trostgrund geben, und wer noch an sie glauben kann, ist letzten Endes gewiß nicht betrogen, auch wenn die Vorstellungen, die sich solcher Glaube schafft, nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen. Sie lassen dennoch die Wahrheit ahnen, zeigen, daß dieser Erde sterblicher Leib nur zeitliche Ausdrucksform eines Wesens war, das nicht von dieser Erde ist und darum auch jeweils nur so lange fassbar bleibt für irdische Sinne, solange es sich in sinnenfälliger Form offenbart, die dieser Erde entstammt. Gewiß ist es töricht, wenn man den Glauben nähert, als werde einstens ein neuer Leib erstehen aus dem gleichen Stoffe, der den Erdensinnen fassbar ist. Allein auch diese Lehre birgt in sich die Wahrheit, daß die bleibende geistige Form des Menschen insofern seiner früheren irdischen Erscheinungsform entspricht, als es auf Erden schon das Geistige war, das der gegebenen Erdenform seine eigenen Züge mehr oder weniger einzuprägen mußte. Auch ist es Wahrheit, daß sich die hier auf Erden durch den Tod getrennten einstmals wiedersehen werden, wobei sie sich in ihrer geistigen Form viel sicherer erkennen als etwa Menschen in der Erdeleib, die einige Jahre lang sich nicht gesehen haben. Von Grund aus irrig ist aber die Vorstellung, als ziehe des Menschen Geistiges, sobald es dieser Erde Leib verlassen hat, nun in alle Wonnen des Himmels ein oder könne in einen Zustand ewiger, grauenhafter Qual verfallen, aus der ihm keine Rettung mehr werde. In dieser letzteren Vorstellung ist insofern eine Spur der Wahrheit enthalten, als gänzlich vertierte, nur an irdischem haftende Naturen wohl Äonen in seelischer Finsternis verharren können, bevor sie geeignet werden, seelisch-geistiges Licht zu schauen. Jedoch auch hier ist das Gesetz des Geistes, dessen Leben Liebe ist, unendlich milder als die Unbarmherzigkeit des Menschenurteils. Und wer auf Erden Liebe hinterlassen hat, kann nie und nimmer solcher äonenlanger Umnachtung verfallen, so fehlbar er auch war. Ich habe in meinem Buche vom Jenseits ausführlich von dem Zustande gesprochen, in dem sich des Menschen Geistiges nach seines Erdenkörpers erkalten findet und dort, wie in vielen anderen meiner Bücher, habe ich auch dargelegt, woher mir Gewissheit gegeben ist, über diese Dinge zu sprechen. Es genüge hier zu sagen, dass diese Gewissheit aus gesichertster Erfahrung stammt, so töricht und vermessen es auch Menschen dieser Zeit in der westlichen Welt erscheinen mag, wenn man ihnen sagt, dass es Menschen auf der Erde gibt, die in solcher Hinsicht Erfahrung zu machen fähig sind, Erfahrung, die nur sehr wenigen allerdings zugänglich ist. Was aber den Zustand des Bewusstseins anlangt, in dem ein von der Erde Abgeschiedener sich findet, so sei hier gesagt, dass er zuerst nach seinem Erdentode erwacht in einer niederen geistigen Region, die dieser Erde noch sehr nahe ist. Ist er geistig durch sein Erdenleben bereits bereitet, so verlässt er diese niedere Region alsbald an der Hand von sicheren Führern, die einst auf der Erde lebten wie er oder auch niemals der Erdeleib getragen haben. Auf seiner Höhenwanderung, die allerdings nicht mehr mit dem Zeitbegriff der Erde rechnet, begegnet er sodann auch Helfern, die auf der Erde noch im Erdenleibe geistig wirken, dort in der geistigen Region aber in ihrer Geistesform zugegen sind und wird auch von ihnen stets weitergeleitet, immer lichterem Erkennen und Empfinden des geistigen Lebens zu. Dies ist der Weg des Menschengeistes, der geistig sich während seines Erdenlebens in Liebe, Tat und Wirken an sich selbst dazu geschult hat, auch seither unbekannte Wirklichkeit in ihrem Wesen zu erkennen und denen Folge zu leisten, die allein ihn dort weiterführen können. Die allermeisten aber, die zu jeder Zeit die Erde verlassen, finden sich jedoch, nachdem sie erfassen, dass sie gestaltet, bewusst und handlungsfähig sind, recht wohl in dem niederen geistigen Zwischenreiche und suchen dort zu finden, was ihren Vorstellungen entspricht. Da hier die Vorstellung wie im Traume als Wirklichkeit erscheint, so sind sie benommen von ihrer selbst geschaffenen Welt und sie hören ebenso wenig auf die Stimme derer, die sie höher führen könnten, wie etwa ein in tiefem Schlafe träumender, oft nicht erwacht, auch wenn Stimmen in seiner Nähe zu hören sind. Da auch der Geist des Schuldbewussten immer Gründe kennt, die ihn vor sich selber entschuldbar erscheinen lassen, so wird er sehr bald mit Vorstellungen fertig, die etwa zuerst seiner Furcht vor ewiger Strafe oder quälender Läuterung entsprachen, um nun ein Himmelreich zu schauen, in dem er alles genau so findet, wie es seiner Erdenvorstellung nach seinem Glauben entspricht. Der aber ehemals glaubte, nach dem Tode des Körpers sei sein Leben zu Ende, erschafft sich auf gleiche Weise Vorstellungen erdenhaften Weiterlebens, und jeder derer, die an solchen Strandreichen beteiligt sind, ist auf seine Art glücklich, bis auch für ihn allmählich das Erwachen kommt und er die gemeinsam mit anderen erträumte scheinbare Erfüllungswelt durchschaut, wie ein auf Erden aus dem Schlaf der Nacht Erwachter seinen allein geschaffenen Traum. Dann erst ist er reif, die Stimme des Helfenden zu hören und seine Hand zu ergreifen, um den Weg in die höheren geistigen Welten anzutreten, in bewusster Arbeit an sich selbst, von Stufe zu Stufe, immer mehr dem wesenhaften Lichte des Geistes zu, in der Liebe erstarkend und von dem Urquell der Liebe angezogen. Hatte der Menschengeist, der sich auf dieser Erde darstellen wollte, aber erst in eines Kindes Körper Darstellung gefunden, und war dieses Kind auch nur so lange im Erdenleben, dass die Vereinigung des Geistes mit den gegebenen Seelenatomen erfolgen konnte, dann ist er wohl seiner selbst bewusst, entbehrt aber noch der Fähigkeit, sich aus irdischen Erinnerungsbildern eine Vorstellungswelt zu schaffen, oder besitzt sie nur in so geringem Maße, dass er dennoch verschont davor bleibt, den bei Erwachsenen oft sehr lange währenden Kollektivtraum einer Scheinglückseligkeit zu träumen. Er wird dann sogleich von den geistigen Helfern gleichsam an die Hand genommen und höher geleitet, und wenn er auch weit länger braucht, um seine Stufen zu ersteigen, da ihm auf Erden gesammelte geistige Erfahrung fehlt, so ist er dafür von Anfang an in der lichten Wahrheit und in der Hand der sicheren Führer. Ein Wiedersehen und Erkennen kann erst erfolgen, wenn entweder die Strandreichsphäre der erträumten Erfüllung nie betreten worden war, es sei denn als heilig zu durchwanderndes Land, oder aber nachdem das Erwachen aus solcher erträumter Seligkeit bereits erfolgte und bewusst an der Hand des Führers höhere geistige Welten betreten wurden. Es ist dann jederzeit ein Wiedersehen möglich zwischen allen, die sich in ihren Erdentagen kannten oder auch nur voneinander wussten, jedoch nur insofern, als sie durch innere Sympathie verbunden waren, mögen sie nun auch auf sehr verschieden hohen Stufen ihrer Entfaltung angelangt sein. Das Kind, das die Mutter hier in seinen frühen Tagen verlor, wird sich zuerst ihr in der Erscheinung zeigen, in der sie es kannte, und vor ihren Augen wird es sodann sich wandeln in die Geistform, die ihm dauernd bleibt. So wird jeder den anderen erst so erblicken, wie es seiner Erdenerscheinung entsprach, um dann ihn zu sehen in seiner bleibenden geistigen Erscheinungsform. Denn die Substanz, die das geistige Bewusstsein trägt, schmiegt sich jeder Vorstellung an, die das Bewusstsein des Menschengeistes von sich haben kann, so dass, um nur ein Beispiel zu nennen, ein Mensch, der krüppelhaft auf Erden geboren wurde, zuerst für die ihn Wiedersehenden, die nur so ihn in der Vorstellung tragen können, sich auch zeigt in Form dieser Vorstellung, um sie, die er wahrlich hinter sich gelassen wissen will, sogleich wieder zu verlassen und sich als der Gleiche in seiner vollkommenen Geistform zu zeigen. Alle diese Dinge klingen wie die Schilderungen der Märchenbücher und sind dennoch so getreu der Wirklichkeit entsprechend, wie wenn ich hier eine Reihe von irdischen Vorgängen zu schildern hätte, die dir so vertraut sind, dass du sofort sie wieder erkennen würdest. Vielleicht darfst du dich fragen, ob nicht so manche Märchenvorstellung hinauf in des Menschen Urheimat weist. Und sei es auch nur, dass die Schöpfer des Märchens unbewusst sie erahnten. Du siehst aber, dass auch dir, der du nicht mehr glauben wolltest, was man dich in deiner Kindheit einstens lehrte, die gleichen, ja weit sicherere Gründe des Trostes gegeben sind wie denen, die noch in dem Glauben ihrer Kinderzeit Genüge finden. Du weißt, dass ich gewiss den Schmerz um den Verlust der Gegenwart geliebter Menschen in der irdischen Erscheinung verstehe. Aber über diesen Schmerz hinaus ist wahrhaftig kein Grund zur Trauer, auch wenn die Heimgegangenen nach ihrem Wechsel der Anschauungsform gewiss nicht sofort in höchsten Geistesstufen sich erleben, sondern dort in gleicher Weise an sich selber noch zu wirken haben, wie ein Mensch auf dieser Erde an sich wirken muss, will er im Geistigen erreichen, was auch schon während dieses Erdenlebens sich erreichen lässt. Davon dir alle meine Bücher Kunde bringen. Überdies bist du von deinen Lieben, die den Erdenkörper hier verlassen mussten, keineswegs geistig getrennt. In dir selbst, in deinem eigenen Geistigen, bleibst du mit ihnen verbunden, und wenn du lernen willst, zu lauschen in dein Allerinnerstes, dann wird dir mehr und mehr Gewissheit werden, dass du mit ihnen noch in geistiger Verbindung bist. Hüte dich aber vor allen Versuchen, die Geschiedenen in das Reich der Sichtbarkeit dieser Erde, in den Bereich der äußeren Sinne rufen zu wollen. Sie selbst kannst du nicht rufen. Sie sind dir, auch wenn du alle Beschwörungsformen törichter Nekromanten alter Zeiten kennen würdest, weit entrückt für deine Sinne. Was du aber rufen könntest, würde dich nur zum Narren eines Gaukelspiels werden lassen und wäre dir außerdem schadenbringend an deines Körpers und deiner Seele besten Kräften. Du wirst auch über diese Dinge vieles in ausführlicher Weise in meinen anderen Büchern nachlesen können, auf die ich hier mich beziehen muss, will ich nicht alles bereits Gesagte wiederholen. Wie du wahrhaften Trost in dir findest, habe ich dir gezeigt. Nun kehre dich von deiner Trauer um die Heimgegangenen. Sie haben ihren Weg jetzt zu durchschreiten, wie du den deinen. Erhebe dich zu neuem Beginnen, und wenn du so auch den Weg zum Geiste finden willst, dann wird auch dir hier auf dieser Erde unsichtbare hohe Hilfe nahe sein, die gleiche Hilfe, die auch deine Heimgekehrten nun zum Lichte leitet. Vor allem aber trage Sorge, dass man dich stetig in der Liebe finde. Nur die in der Liebe sind, können Führung finden, hier wie dort. Und erst wenn das Traumreich selbstischer Wünsche dich verlässt, wirst du in die Liebe gelangen, die alles Trostes hehrste Quelle ist.